Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Heute mit Felix Krause und dem Autor Tomasz Jedorowski. Tomasz ist in Bremen geboren und aufgewachsen. Dann hat es ihn im Schulalter allerdings schon nach England verschlagen, um dort zuerst ein Internat und anschließend dann die Universität zu besuchen. Anschließend kamen zahlreiche Stationen in London, Warschau, Paris, New York City, Mexiko-Stadt. Inzwischen lebt er wieder in Frankreich, etwas südlich von Paris, von wo aus er mir jetzt zugeschaltet ist. Über all das möchte ich heute mit ihm sprechen, aber ganz besonders über sein sehr erfolgreiches Romandebüt »Im Wasser sind wir schwerelos«. Und ich freue mich sehr, jetzt mit dir zu sprechen. Hallo Tomasz.
Hallo Felix, danke für die Einladung.
Ja, du bist schon extrem viel rumgekommen in der Welt. Würdest du dich selber als Kosmopoliten bezeichnen? Und wenn ja, was bedeutet das für dich?
Also ich würde mich wahrscheinlich nicht in der Öffentlichkeit als Kosmopolit bezeichnen oder auch in meinem Kopf, glaube ich nicht, weil das Wort für mich irgendwie so abgeschliffen ist. Und deswegen irgendwie würde ich gar nicht mehr wissen, was es bedeutet. Also ich glaube, ich denke eigentlich gar nicht drüber nach. Für mich ist das so, ich mache das oder ich habe das gemacht. Viel umziehen und viel reisen. Aber ich habe mir irgendwie keine Gedanken darüber gemacht, was das jetzt für ein Nomen aus mir macht. Ich glaube, ich war eigentlich schon immer offen dafür zu reisen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so meine Identität, auch als Kind von Immigranten geboren zu werden, dass man dann einfach sowieso da, wo man geboren wurde, ist eigentlich fast wie ein Zufall. Das heißt, ich komme halt immer wieder nach Bremen zurück, aber ja, ich würde schon sagen, dass es mehrere oder viele Orte auf der Welt gibt, zu denen ich gehöre.
Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, du kommst immer wieder nach Bremen zurück. Wo bist du denn in Bremen genau aufgewachsen und wie war diese Zeit für dich? Und kommst du jetzt auch gerne wieder zurück oder eher so anstandshalber?
Ich bin in Horn aufgewachsen, an der Grenze mit Oberneuland. Also es war sehr vorstädtlich und ruhig und grün. Und ich bin lange Zeit eigentlich nicht oder sehr selten zurückgekommen und hatte jetzt das große Glück, dass ich bei dem Bremer Schulhausroman mitarbeiten durfte. Und das war echt fantastisch, weil ich zum ersten Mal seit Jahren wirklich regelmäßig zurück nach Bremen konnte und auch einen wirklich guten Grund dazu hatte und nicht als Sohn, sondern als als Mitarbeiter an einem Projekt nach Bremen konnte. Und ich fand, das war wirklich ein sehr schöner Grund.
Ja, der über den Bremer Schulhausroman, da gibt es auch schon eine Podcast-Episode an unser verehrtes Publikum, falls Sie jetzt nicht wissen, was das ist. So, um es grob zusammenzufassen, es geht darum, du bist quasi als Schreibcoach in einer Schulklasse und konzipierst mit denen zusammen einen Roman. Tomasz, seit wann bist du denn da dabei und was kannst du über dein Projekt schon erzählen?
Seit November, jeden Monat, insgesamt 5 Workshops. Und ja, das war eine riesen Überraschung. Und weil auch so das Wort Schreibcoach ist nicht ganz beschreibt, weil ich sie eigentlich nicht coachen muss, sondern ich eigentlich da bin, um ihnen zuzuhören und die Ideen aus ihnen rauszulocken, die ja schon eigentlich da sind. Und das ist das Spannende, wirklich auch diesen kreativen Prozess als kollaborativen Prozess zu sehen und zu sehen, wie viel in diesen Köpfen passiert und wie viele Ideen es da gibt und wie sie auch ineinander passen, diese Ideen. Das ist wirklich sehr schön. Und vor allem das Komische daran ist, dass ich ja im September 2001 von der Schule in Bremen weggegangen bin, um nach England zu fahren und dann im November 2021, also wirklich fast genau 20 Jahre später wieder in die Schule nach Bremen zurückkam.
Aber du bist jetzt nicht an derselben Schule, auf die du auch besucht hast, oder?
Nein, nein. weil wir auch beim Bremer Schulhausprojekt gerade auch gerne mit den Schulen arbeiten, die auch oft im, ja, in sozialen Brandpunkten gelegen sind und wirklich auch mit Schülern arbeiten, die eigentlich nicht so viel mit, ja, mit den Medien oder mit Leuten, die in der kreativen Industrie arbeiten, zu tun haben.
Du bist in diesem Metier auch noch nicht so lange unterwegs. Du hast zuerst einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Nach der Schule bist du nach Cambridge gegangen, um dort Jura zu studieren und hast anschließend für eine internationale Anwaltskanzlei gearbeitet. Bist du, und das hast du auch schon in einigen Interviews geschildert, mental mit dem Pensum und dem Druck nicht mehr klargekommen bist und sagtest, nee, das muss aufhören. Hast dich dann radikal umentschieden und dich dazu entschieden, Schriftsteller zu werden, was du auch dein Coming Out als Schriftsteller bezeichnest. Wie verlief denn aber genau dieser Wechsel? Wie lange hat es gedauert, bis du in diesem neuen Leben angekommen bist und mit dem neuen Alltag klargekommen bist? Ging das überhaupt so auf Knopfdruck, wie das klingt?
Ja, das war ganz bestimmt nicht auf Knopfdruck. Das war ein sehr langer Prozess. Ich glaube, das war eigentlich eine Frage dessen, ob und wie ich mir selber zuhöre. Und ich glaube, ich habe ganz viele Jahre lang das gemacht, was ich machen sollte, um ja, als guter, braver, gehorsamer Mensch gesehen zu werden und erfolgreich. Und ich habe mir dabei nie wirklich selbst zugehört, ob das für mich okay war, bis es dann wirklich nicht mehr ging, weil alles in meinem Sein geschrien hat und gesagt hat, ich bin da angekommen in dieser Anwaltskanzlei und ich hatte das Gefühl, dass mein Leben vorbei war. Also es war wirklich, es war absurd. Also ich war 25, aber ich hatte das Gefühl, dass es jetzt vorbei war. Es war wirklich morbide und irgendwann war ich dann gezwungen, mir selbst zuzuhören und habe dann auch eine Therapie gemacht und dann war das ein ganz anderer Prozess. Also es war wirklich zu lernen, wie man überhaupt leben kann und wie man sich das klingt vielleicht zu einfach zu sagen, wie man sich glücklich stimmen kann, aber einfach in einer Art Wahrheit zu leben, in seiner eigenen Wahrheit zu leben, ohne den äußeren Stimmen zuzuhören.
Und hattest du davor schon geschrieben? Oder wie kam dann die Schriftstellerei auf den Tisch?
Nein, ich glaube, ich habe während der Uni-Zeit ein paar Gedichte geschrieben. Und das war es eigentlich. Und als ich dann diese Therapie angefangen habe, damals hat mich mein Therapeut dann gefragt, was ich dann eigentlich machen würde, wenn ich komplett frei wäre. Nehmen wir mal an, ich wäre frei als Mensch, was würde ich dann machen? Und dann kam, und das war ganz komisch, weil das war halt nicht bewusst, sondern kam irgendwie von mir eine Stimme so ganz tief drin, die das ganz klar aber gesagt hat, so ja, ich will schreiben, was ich eigentlich total absurd fand. Also ich habe mich auch geschämt, das dann auch erst zu sagen. Und erst als ich das gesagt habe und wir dann darüber gesprochen haben, wurde es immer klarer. Also das war, deswegen nenne ich das auch das Coming Out, weil es wirklich ist etwas ist, was ich jahrelang irgendwie unterdrückt habe und für unmöglich hielt.
Ja, in der Danksagung hinten in deinem Roman Im Wasser sind wir schwerelos, da bedankst du dich auch bei deiner Londoner Schreibgruppe. Sie waren anscheinend von vornherein so ein bisschen im Schaffensprozess an dem Roman beteiligt oder zumindest involviert. Wie bist du denn an die geraten und wie wichtig war dir diese Gruppe auch im Nachhinein?
Die Gruppe war fast alles. Also ich glaube, wir brauchen immer andere Menschen und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis oft. Wenn wir ans Schreiben denken, denken wir an was ganz Einsames und dass man dann alles auf eigene Faust machen kann. Aber die Wahrheit ist, dass wir als Menschen eigentlich sehr, sehr wenig oder eigentlich fast gar nichts alleine schaffen können. Und es war extrem wichtig für mich damals, als ich dann von der Anwaltskanzlei weggegangen bin, Leute zu treffen, die ein ähnliches Leben wollten wie ich. Weil wenn man nur von Menschen umringt ist, die ja, wo man selbst so die komische Person ist, dann glaubt man das auch irgendwann. Aber wenn man dann Leute trifft, die genauso denken wie du und die auch Kreativität für lebenswichtig finden, oder Kreativität als, ja, als eine wichtige Lebensquelle sehen, dann gehst du plötzlich auf. Und das habe ich damals gespürt. Also ich weiß noch, ich kann mich noch an jeden einzelnen dieser Workshops erinnern und vor allem im ersten. Also das war so, das war wirklich eine Euphorie. Ich bin danach mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und ich hatte das Gefühl, dass ich, ja, dass endlich mein Leben anfängt. Und diese Menschen haben mir einfach zugehört. Und das war unglaublich. Also ich habe die erste Seite geschrieben vom Im Wasser sind wir schwerelos. Also das ich habe sofort damit angefangen, das kam. Und dann haben die das wirklich gelesen und wirklich ernst genommen. Und das fand ich ziemlich schockierend. Also ich weiß es noch, dass ich auf dieser ersten Seite eine Straße in Warschau erwähne und dass dann einer der Mitglieder diese Straße gegoogelt hat, um zu gucken, wo das war. Und das fand ich unglaublich, dass man nicht so ernst nimmt. Also dann habe ich mich plötzlich auch ein bisschen ernst genommen. Also nicht mich, aber die Arbeit.
Ja, aus LeserInnen-Perspektive kann ich auch nur sagen, dass die Entscheidung absolut goldrichtig war, denn sonst wäre uns dieses wirklich tolle Buch wahrscheinlich erspart geblieben oder hätte uns niemals erreicht.
Oder jemand anderes hätte es geschrieben, noch schlimmer.
Noch schlimmer. Das ist ein sehr intimes Buch. Es geht über eine queere Liebesgeschichte im späten sozialistischen Polen. Es geht viel um Scham, um Diskriminierung und auch um die scheinbar gängige Praxis, so Hetero-Scheinbeziehungen zu führen. Das Buch wurde stark gefeiert von der Kritik. In England wurde es vom Guardian sogar zum einem der besten Bücher des Jahres gekürt. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass das so eingeschlagen ist direkt.
Danke.
Du hast es vorhin schon erwähnt, du bist selber das Kind polnischer Einwanderer, die 1981 nach Bremen gekommen sind. Wie ist denn dein Verhältnis zum Heimatland deiner Eltern, also zu Polen? War ihre Zeit dort und das Land an sich viel Thema bei euch zu Hause?
Ja, ich würde fast sagen ständig, weil es meinen Eltern ganz wichtig war, dass ich weiß, woher sie kommen und dass ich nicht hintergrundlos oder geschichtlos bin. Und ich glaube, dass, wenn ich das so von Weitem sehe, also ich sehe es nicht vom Inneren, aber ich glaube, dass ganz viele Probleme, unter anderem, also es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich wage mich jetzt trotzdem hier rein, ich glaube, dass ganz viele Probleme gibt für Kinder oder Menschen mit Immigrationshintergrund, die ihre Geschichte vielleicht nicht bis zum Ende kennen und die Geschichte ihres oder des Heimatlandes ihrer Eltern nicht kennen. Und ich glaube, dass man dann ganz einfach, ich habe das nämlich selbst manchmal gespürt, das Gefühl hat, dass man irgendwie nirgendwo hingehört und geschichtslos ist. Und ich glaube, das ist auch ein starkes Mittel, um Leute zu kontrollieren und ihnen irgendwie ihre Würde auch wegzunehmen. Also ich sage nicht, dass es jetzt in Deutschland so aktiv gemacht wird, aber wenn man zum Beispiel an die afroamerikanische Kultur denkt und was da jahrhundertelang passiert ist, auch dass man Leute wirklich aus ihrem Heimatland herausreißt und ihnen ihre Sprache wegnimmt und ihre Geschichte und ihre Kultur und deswegen auch ihren Sinn, den Sinn ihres Selbstwertes. Ich glaube, für mich war dieses Buch deswegen wichtig, um irgendwie diesen Selbstwert und diese Geschichte und diese Verankerung für mich selbst zu finden und sie zu feiern. Weil ich glaube, man kriegt als Migrationskind, wenn man das so nennen kann, wenn deine Eltern nicht aus dem Land kommen, in dem du wohnst, kann man dir schnell, und vor allem, wenn deine Eltern aus deinem Land kommen, das ärmer ist als das, in dem du lebst. Also wir waren ja keine Expats, wie man das heute sagen könnte, sondern wirklich Immigranten. Dann hat man halt irgendwo im Hinterkopf auch ein Minderwertigkeitsgefühl. Und ich glaube, das war ganz wichtig für mich, das irgendwie weg, wegzuarbeiten und das und mir diese Wunden wirklich anzugucken. Auch wenn es indirekt ist mit diesem Buch.
Wenn das jetzt dir nicht zu nahe tritt, darf ich fragen, warum oder was die Gründe für die Ausreise deiner Eltern war?
Ich glaube, meine Eltern sind aus dem gleichen Grund ausgereist, dass ganz, ganz viele Millionen von Menschen jetzt auch aus ihren Ländern ausreisen. Nicht, weil es unbedingt Krieg dort gibt, aber weil die Aussichten auf ein gutes Leben sehr reduziert waren. Und sie verzweifelt waren, glaube ich. Also man kann das als eine ökonomische Flucht bezeichnen.
Ja, die Frage nach Ausreisen oder sich arrangieren ist auch ganz zentral im Buch. Da geht es allerdings vielmehr um ideologische Fragen, die der Protagonist Ludwig hat. Er sehnt sich nämlich nach dem Westen. Sein heimlicher Geliebter Janusz hingegen will Karriere machen bei der Partei, um für sich und seine Freundinnen und Bekannten möglichst angenehmes und privilegiertes Leben zu ermöglichen. Die Kritik hat diesen Umgang mit dem historischen Stoff auch stark gelobt. Wie bist du denn bei der Recherche vorgegangen, um ein möglichst authentisches Bild von der damaligen Zeit zu zeichnen?
Ich bin nach Warschau gezogen. Also ich habe mit dem Schreiben angefangen. Ich habe damals in London gelebt und ich habe wirklich gespürt, dass mich die Stadt ruft und dass ich da etwas zu leben habe. Und die Sache ist ja auch, dass ich, als ich dieses Buch angefangen habe, noch gar nicht die wichtigen oder die nötigen Instrumente dafür hatte oder Werkzeuge, um das alles zu schreiben. Also ich hatte das Wissen noch nicht. So. Und ich glaube, und deswegen liebe ich auch das Schreiben und meinen Schreibprozess, weil ich halt immer Projekte anfange, für die ich noch gar nicht vorbereitet bin und während des Prozesses das alles lernen muss bzw. darf. Also es gibt mir einen guten Grund dafür, interessante Sachen zu machen, die ich mir vielleicht sonst nicht erlauben würde. und ich bin deswegen nach Warschau gezogen und es war wirklich eine tolle Zeit. Und ich glaube, ich habe einfach dadurch, dass ich dort war, viel aufgesaugt. Und es ging gar nicht darum, so viel irgendwie zu aktiv zu recherchieren, sondern das irgendwie zu mir kommen zu lassen und einfach aus den Straßen und dadurch, dass ich mit diesen Menschen gelebt habe, das irgendwie rauszuspüren. Ja. Und natürlich brauchte ich auch ein paar Daten, natürlich. aber das, also an Fakten mangelt es ja in unserer modernen Welt nicht.
Ja, die Liebesgeschichte zwischen Ludwig und Janusz, ich habe es gerade schon erwähnt, ist krass überschattet von deren ideologischer Differenz oder Totaldifferenz vielleicht sogar. Hast du zufällig Zahlen gefunden? Wie verbreitet solche, ich sag mal, Meinungsunterschiede so bis in die intimsten Sphären so von Beziehungen hineingereicht haben?
Wow. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es solche Statistiken gibt. Beziehungsweise geben kann. Also es könnte sie geben, aber wie verlässlich sie wären, das wäre nochmal eine andere Frage, weil das ist ja was ganz, wie du sagst, was ganz Intimes. Intime Statistiken, das ist interessant. Ich kann aber verraten, dass es auch inspiriert von der Differenz zwischen meinen Eltern inspiriert war. Also meine Eltern hatten auch eine, als sie sich kennengelernt haben, haben sie das Land und den Staat und das System in Polen auch ganz anders gesehen. Und das hat mich auch interessiert, wie man mit so einer anderen, mit verschiedener Weltsicht eigentlich trotzdem eine Beziehung aufbauen kann. Aber ja, dann, absolut. Das war halt nur der Anfang, weil meine Eltern sind heute immer noch zusammen und Ludwig und Janusz leider nicht.
Ja, Ludwig entscheidet sich nämlich für die Ausreise, Janusz bleibt. Du hast das Buch als Brief quasi geschrieben, der direkt von Ludwig geschrieben an Janusz adressiert wurde, wo sich Ludwig bereits im New Yorker Exil befindet. Du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, quasi das Du anzusprechen im Roman und dadurch eben so eine besondere Intimität nochmal kreieren wolltest. In meinen Augen ist das total gelungen. Mich würde nochmal zu dieser Intimität interessieren. Ludwigs Gefühlsleben ist ja wirklich sehr ambivalent. Mit welchen Gefühlen blickt er denn zurück nach Polen auf Janusz und auf die gemeinsame Zeit dort?
Ich glaube, Trauer ist so das Erste, was in mir aufkommt, wenn ich daran denke. Aber Trauer kann ja viele Facetten haben und kann ja eigentlich auch was ganz Schönes an sich haben. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass es mir gelungen ist, am Ende an einen Punkt zu kommen, wo er diese Trauer akzeptiert und sie, ja, vielleicht, wenn nicht feiert, dann trotzdem ihre Schönheit sieht und sie dadurch auch loslassen kann. Dass er sich nicht gegen diese Trauer wehrt, weil man sich ja nie gegen Emotionen wehren kann. Und alles, was wir machen können, ist, sie zu sehen und sie loszulassen.
Im Roman will Ludwig über James Baldwin promovieren. Und der Autor und vor allem dessen Roman Giovannis Zimmer spielen eine sehr, sehr große Rolle in deinem Buch. Was haben denn sowohl Autor als auch das Buch für eine Bedeutung für dich?
Also heute hat das Buch eine symbolische Bedeutung, weil es sozusagen es war das erste queere Buch, das ich je gelesen hatte. Und ich bin irgendwie dank dieses Buches bin ich aufgewacht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass dass ich meine inneren Augen aufgemacht habe mit diesem Buch. Es war ein sehr, sehr, sehr intimes Erlebnis und auch irgendwie schockierend. Ja, ich würde schon sagen, dass es schockierend war, dieses Buch für mich zu lesen, weil ich davor nicht wusste, dass Literatur so eine Macht haben kann und so einem so nahestehen konnte. Und ja, ich glaube, unterbewusst war es auch der Moment, in dem ich mir gesagt habe, wenn Schreiben das schaffen kann, dann will ich das auch machen. Ja. Und ich glaube, dass deswegen habe ich Giovannis Zimmer auch in dieses Buch mit reingetan, weil ich dieses Gefühl dieser Nähe und der Verbindung mit jemandem, der also physisch nicht mehr lebt, weitergeben wollte, dass es überhaupt möglich ist, jemandem so nahe zu stehen, obwohl man ihn nie direkt getroffen hat.
Ein Kritiker von dir, Steven Meyer von der Taz, war auch voll des Lobes für dich und meinte sogar, dass dein Buch vielleicht auch ein ähnliches Potenzial haben könnte wie Giovannis Zimmer von Baldwin und die gleiche Wirkung auf polnische Jugendliche auswirken kann, potenziell, die das Buch auf dich und auf eine ganze Generation von schwulen Männern hatte. Wie gehst du mit so einem Lob um? Macht dich das glücklich oder stolz oder ist das zu viel Druck? Und willst du das denn oder reicht dir schon, wenn in queerer Literatur fortan auf dich verwiesen wird?
Meine Reaktion ist super emotional, also jetzt gerade, und ich glaube, es kommt immer auf den Moment drauf an, aber du, also was du gerade gesagt hast, bringt mir gerade die Tränen in die Augen, weil ich das, weil ich das total schön und rührend finde und also die Möglichkeit, nicht, dass es wirklich so ist, aber ja, das ist in diesem Moment, dass man spürt, dass Literatur und das, was man macht, viel, viel größer ist und viel, viel mächtiger, als man es selbst ausdrücken kann und dass man irgendwie Teil von etwas ist. Ich glaube, das ist für mich das Allerschönste dabei, dass es gar nicht um mein Ego geht. Denn ich kann das ja auch gar nicht kontrollieren, also ob das dann passiert oder nicht, aber es hat für mich was sehr, sehr Spirituelles und Auflösendes, wenn ich mich einen Moment lang vergessen darf und irgendwie Teil von etwas viel, viel Größerem und viel, viel Wichtigerem werde, als nur meine so alltäglichen Ängste oder Bedenken.
Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist viel rumgekommen, du hast schon an sehr vielen Orten auf dieser Welt gelebt, aber auch in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich hatte die Anwaltswelt kurz erwähnt, dann die Welt der Literatur. Du bist aber auch noch in der Modewelt zu Hause und führst dann noch einen Brotjob quasi nebenher aus. Mich würde interessieren, inwieweit du für dein Schreiben von den anderen Erfahrungen, die du gemacht hast und so ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, immer noch profitieren kannst.
Also es hängt immer von der Phase ab. Also im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich davon profitieren kann. Ich mache auch viel weniger jetzt als noch vor ein paar Jahren. Und sehe es im Moment eher als Belastung. Also ich würde eigentlich, auch wenn ich dankbar für die Möglichkeit bin, aber ja, eigentlich es inspiriert mich eigentlich nicht. Vielleicht, wenn es um Details geht. Also wenn ich Leute bei der Arbeit beobachte, wie sie sich bewegen oder wie jemand Lippenstift abdruckt an einem Glas hinterlässt oder ja, solche kleinen Dinge. Aber ja, ich glaube, da passiert auch ganz viel unterbewusst. Also ich weiß nicht, ob ich das so klar sehe.
Mir ist auf jeden Fall bei der Lektüre von Was sind wir schwerelos aufgefallen, dass du doch auch imstande bist, gut die Outfits deiner Protagonisten zu schildern und ein Gespür dafür hast, was sie tragen. Und
ja,
viel absichtlich.
Auf jeden Fall. Ich liebe Kleidung und ich finde, das ist halt eine Sprache, ja, eine wortlose Sprache, die ich gerne beschreibe. Ich finde es auch wirklich sehr schwierig, eigentlich das so die richtigen Details reinzubringen und vor allem auch die richtige Menge. Also ich will dann auch nicht zu viel reinbringen, aber ja, ich finde das natürlich, Kleidung sagt so viel über uns aus und wie wir uns dazu entscheiden, uns der Außenwelt zu präsentieren und wie viel davon kalkuliert ist und wie viel davon ja, irgendwie nicht durchdacht ist. Aber all das spielt eine Rolle.
Ja, du hast gerade das Wort Sprache benutzt. Apropos Sprache, du sprichst auch einige Sprachen, 5 laut eigenen Aussagen. Und du hast das Buch Im Wasser sind wir schwerelos auch zunächst auf Englisch geschrieben. Also du hast es nur auf Englisch geschrieben. Wie war denn für dich dein Buch auch in anderen Sprachen, in anderen Übersetzungen zu lesen? Bist du zufrieden mit den Versionen?
Das war eine ganz heikle Affäre. Das war eine ganz heikle Angelegenheit für mich, da mitzumachen. Also ich habe das auch erst nur am, ich habe das nur am Anfang gemacht. Also ich habe bei der polnischen Übersetzung ein bisschen mitgeholfen. Also nicht mitgeholfen, das ist zu viel. Ich habe sie gelesen und ein bisschen korrigiert. Ich fand das super aufreibend. Ich fand das irgendwie zu viel, dann so zurück in den Text zu gehen. Also wir haben ja auch noch vor diesem Podcast ein bisschen miteinander gesprochen und du hast mich gefragt, ob ich wie das ist, dann noch ein paar Jahre danach über dieses Buch zu sprechen. Und es ist eine Sache, über das Buch zu sprechen und eine ganz andere Sache, ins Buch zurückzugehen, in den Text und da daran zu fummeln. Und es hat mich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, als ich das gemacht habe. Also ich habe daran auch wirklich gemerkt, was für eine riesen Verantwortung Übersetzer tatsächlich haben und wie viel man interpretieren kann und wie viel, also auch bei den besten Übersetzern, wo man etwas sagen kann, was ich gar nicht sagen wollte. Und ich hatte ganz viele Momente bei den Übersetzungen, die ich gelesen habe, wo ich dachte, nein, nee, das kann nicht sein, dass ich das geschrieben habe. Also wirklich Momente der Panik, wo ich dann zum Bücherregal gerannt bin, mir die englische Version rausgerissen habe und geguckt habe, nee, okay, gut, genau. Hä, wieso steht, okay. Stimmt, ja, so kann man das auch, aber nee, das wäre mir nicht in den Sinn gekommen, okay, gut. okay, was mache ich jetzt? und dann, aber ich will da nicht wieder zurückgehen und ich finde es auch ganz wichtig, die Arbeit des Übersetzers, also es sei denn, es ist jetzt wirklich ganz schlimm, das zu respektieren und sein zu lassen und irgendwann auch mal loszulassen. Also, ja, irgendwann einfach mal loszulassen und dann auch zu merken, hey, das passiert wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit mit Übersetzungen, nur dass dann der Autor oder die Autorin nicht unbedingt die Version je liest und deswegen weiß es keiner. Und weißt du was? Es funktioniert trotzdem. Die Leute verstehen Patti Smith auf Deutsch oder auf Polnisch oder auf Französisch und es ist okay. Also ein paar Details hier oder da, vielleicht, also es war fast wie ein Rezept. Also ich habe ein Rezept geschrieben und es wurde anders gekocht und da wurde vielleicht ein bisschen ja, neues Gewürz reingetan oder ein bisschen weniger Salz und das heißt nicht, dass es schlechter ist, es kann sogar besser sein. Also so, kommt drauf an.
Ja, total, total schönes Bild und total passendes Bild, finde ich. In den Text rein, ja, vielleicht kann man das so nicht bezeichnen, wenn du Auftritte und Lesungen hast. Jedenfalls ist es jetzt am Freitag mal wieder soweit. Am Freitag, den 4. März, wirst du hier in Bremen sein und wirst aus dem Buch Im Wasser sind wir schwerelos lesen in der Shakespeare Company. Ich würde es auf jeden Fall allen empfehlen, dahin zu gehen. Ist es für dich auch was Besonderes, in deine Heimatstadt zurückzukommen für so einen Auftritt?
Total. Ja, total. Es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Lesung und ich freue mich sehr drauf und ich habe das Gefühl, dass sich irgendwie ein sehr, sehr, sehr großer Kreis schließt und dass es auch irgendwie ein Abend der Heilung ist, so viele verschiedene Menschen zusammenzubringen. Ich habe auch eine meiner engsten Freundinnen aus dem Studium, die jetzt in Berlin lebt, eingeladen und ich habe meine zwei besten Freundinnen aus der 9. Klasse eingeladen, die ich seit gut 20 Jahren nicht gesehen habe, die kommen auch und meine Eltern kommen und die Bekannten meiner Eltern kommen auch, also das sind alles polnische Einwanderer, die seit 40 Jahren in Bremen leben und Leute, die ich jetzt in den letzten Monaten kennengelernt habe in Bremen vom Literaturhaus, also es ist wirklich ja, ein ganz, ganz großer Moment, egal was passiert. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das passieren kann und freue mich sehr drauf.
Wow, genieße es auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ein schöner Abend, bin ich mir ganz sicher. Wie geht's denn bei dir weiter? Du hast mir jetzt vorhin auch schon verraten, dass du seit inzwischen auch schon wieder 3 Jahren am nächsten Roman arbeitest. Was kannst du denn darüber schon verraten?
Ich kann verraten, dass es mit Im Wasser sind wir schwerelos oberflächlich gesehen gar nichts zu tun hat. und das ist eigentlich, also ich habe viel Mut gebraucht, um dieses Buch anzufangen und es auch wirklich zu schreiben und es durchzuziehen. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich würde sagen, ich habe mehr als die Hälfte geschafft. Es spielt in einer Zeit, über die ich gar nichts wusste, aber ich glaube, die mich schon immer interessiert hat. Und ja, ich habe ziemlich viel auch daran gezweifelt, ob ich sowas überhaupt schreiben darf, wer ich überhaupt bin, über sowas zu schreiben. Und ja, sonst lasse ich die Überraschung auf euch zukommen. Es wird noch ein bisschen eine Weile dauern, aber ja, ich freue mich. Also ich bin gerade in einer guten Phase, weil ich, wie gesagt, seit 3 Jahren, ich würde sagen, seit vielleicht zwei Jahren schreibe ich dran. Davor waren das alles Recherchen, weil ich auch wirklich nicht anfangen konnte, bevor ich ziemlich viel darüber wusste. Es ist auch eine Zeit, wirklich, wo sehr viel Spekulation mit dabei ist. Also es ist auch nicht strikt geschichtlich, sagen wir es so. Und morgen ist zufälligerweise der erste Tag, an dem ich es jemandem zeigen werde. Also morgen, ich habe eben gerade noch hier, bevor wir aufgenommen haben, habe ich mir einen Copyshop rausgesucht und ich werde die Seiten, die ich bis jetzt habe, ausdrucken und einer guten Freundin von mir hier in Frankreich geben. Wir treffen uns morgen zum Mittagessen und sie freut sich auch schon drauf. Und es ist auch wirklich noch nicht fertig, aber es ist schon ein Riesenschritt, mich zu öffnen und es jemandem zu zeigen. Und in den nächsten Monaten werde ich mir viel Zeit dafür nehmen, wirklich zu schreiben und es weiterzuentwickeln. Und ich bin gerade in so einer Liebesphase, wo ich das Buch wirklich ganz toll finde und mich darauf freue, weiterzuschreiben.
Wow, das klingt fabelhaft. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann hoffe ich, dass diese Liebesphase so lange weitergeht wie nur möglich und dass dir das Buch nicht noch irgendwie entgleitet, sondern dass du da
Nein.
mit einem ganz tollen Verhältnis dazu über die Ziellinie kommst.
Bestimmt, bestimmt. Danke, Felix.
Ja, und ich bedanke mich sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast hier für den Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du jetzt in Bremen bist, bei deinem Heimspiel sozusagen. Und wünsche dir bei allem, was du tust, in der nächsten Zukunft nur das Beste.
Danke, Felix. Gleichfalls.
Diesen Podcast kann man wie immer auf den gängigen Podcast-Plattformen oder auf der Homepage des Literaturhauses Bremen nachhören. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.